2 für Union nach 0 zu 2 Rückstand. Ich muss mega kotzen. Und Tendl die Chance, weil er mit dem Rücken zum Tor die
Moin, es ist Montag und bis 19:10 Uhr dauert es noch eine ganze Weile. Ich begrüße euch ganz herzlich zu der vor dem Spielausgabe des Millantons vor unserem Auswärtsspiel bei der TSG Hoffenheim. Das Spiel des 9. Spieltags der ersten Bundesliga findet am Samstagnachmittag, den 2.11. um 15.30 Uhr in Hoffenheim statt. Es spielen dabei der Tabellen 15. gegen den Tabellen 16. Bedeutet ein Spiel von enormer Wichtigkeit für beide Mannschaften. Mein Name ist Kasche und bei Blue Sky findet ihr mich unter Blutgrätsche Deluxe. Wie immer in meinen VDS-Folgen schaue ich kurz auf die vorherigen Duelle gegen unseren Gegner. Seit 2007 gab es satte 4 Duelle der beiden Teams in der ersten und zweiten Bundesliga. Und die Gesamtbilanz ist dabei komplett ausgeglichen. 4 erzielten einen Sieg, 2 Unentschieden und eine Niederlage. Das letzte Spiel der beiden Teams fand im Januar 2011, so lange ist das schon her, krass, in Hoffenheim statt und endete 2:2. Einer der Torschützen bei Hoffenheim war unter anderem ein gewisser David Alaba. Er sagt euch vielleicht was. Bei uns können sich vielleicht noch die Älteren an Max Kruse erinnern. Mein Gast heute ist zum zweiten Mal bei Millanton und war schon bei der Saisonvorschau von Yannick mit dabei. Die verlinke ich euch gerne in die Shownotes. Aber er stellt sich am besten noch mit den 3 klassischen Fragen vor. Wer bist du, wie bist du zur TSG gekommen und wie beschäftigst du dich mit deinem Verein?
Moin, ich bin Luis, ich bin 24 Jahre alt, komme aus der Nähe von Heidelberg und ich bin zur TSG Hoffenheim gekommen, wie vielleicht viele zu ihrem Verein kommen, auch wenn es kein typischer Verein ist, nämlich mit 8 Jahren, als ich so angefangen habe, Fußball zu spielen, ist zufällig hier so ein regionaler, ehemaliger Bezirksligist in die Bundesliga aufgestiegen und hat mit unter anderem Ginedu Obasi, Vedat Ibisevic, Carlos Eduardo, Demba Ba die Herbstmeisterschaft geholt. Und da war der kleine Luis damals sofort dabei und seitdem bin ich auch dabei geblieben, auch wenn die Haltung vielleicht etwas kritischer gegenüber dem Verein geworden ist als damals noch im Grundschulalter. Und heute beschäftige ich mich vor allen Dingen als Fan mit der TSG, aber auch immer mal wieder in Podcast-Formaten wie hier dem Millerton oder auch dem Rasenfunk. Ab und an kann man mich auch mal bei der Fan-Vorschau in der Freunde lesen. Und ansonsten findet man mich einfach im Stadion links neben dem Stehplatzbereich. Und ich bin tatsächlich sogar schon zum dritten Mal beim Millanton, weil ich beim SV Sandhausen als Blindenreporter tätig bin und dadurch auch schon mal für den SVS beim Millanton dabei war.
Ah, siehst du wohl. Ist mir dann doch entfallen. Ah, zum zweiten Mal für Hoffenheim. So, dann rette ich mich noch ein bisschen. Also, Leos, vielen, vielen Dank, dass du in der Sendung bist und dir die Zeit genommen hast. Du hast es ja schon sehr schon angekündigt. Du warst zu Gast im Rasenfunk vor kurzer Zeit und hast da lang und breit mit Max gesprochen rund um das Thema Chaos bei der TSG. Das ist sehr, sehr spannend bei euch. Das ist so ein bisschen wie die letztes Jahr, wie die Schlammschlacht beim KSC, von der Jörn Kreuzer uns immer so gerne erzählt hat. Kannst du uns mal eine kurze Übersicht der Ereignisse geben?
Ja, also schon nach der letzten Saison war es so, dass trotz des Einzugs in die Europa League Alexander Rosen immer mal wieder in Frage gestellt wurde und es auch ganz offensichtlich Streitigkeiten zwischen den Geschäftsführern gab. Aber man hatte sich eigentlich darauf geeinigt, dass man trotzdem mit der gleichen Konstellation in die neue Saison geht, bis dann plötzlich Ende Juli die Entlassung von Alexander Rosen verkündet wurde. Das hatte wohl neben den sportlichen Gründen der vergangenen Jahre auch die Gründe mit der Transferplanung, mit dem man wohl nicht zufrieden war. Und so haben dann die Gesellschafter, die ja seit dieser Saison mehrheitlich der e.V. sind und nicht mehr Dietmar Hopp ausschließlich, entschieden, Alexander Rosen freizustellen, plus dass noch die anderen beiden Geschäftsführer, Danny Strich und Jan Meyer, zum Ende Oktober, also jetzt am vergangenen Donnerstag von Spielsicht aus, auch ihren Posten räumen, und das hatte dann starke Fanproteste zur Folge, so starke, wie ich sie in Hoffenheim eigentlich noch nie erlebt habe. Also, dass die Ultragruppierungen Crescendo Hohenlohe und Young Boys 07 beide sich aktiv gegen Dietmar Hopp gestellt haben und seinen Rückzug aus der TSG gefordert haben und eben sich vor allen Dingen gegen seine operative Einflussnahme gestellt haben, weil sie eben ihm vorgeworfen haben, diese Entscheidung durchgeprescht zu haben, auch wenn sie ja mehrheitlich vom e.V. getroffen wurde. Es hatte dann sehr langes Hin und Her zur Folge. Es gab dann auch eine Auseinandersetzung direkt mit der GmbH, mit der Ausgegliederten, da die Fans auch gegen beim Bundesliga-Auftakt gegen Kiel wieder Protestplakate geplant haben und die GmbH ihnen vorgeworfen hätte, sie wollten da Dietmar Hopp stark diffamieren und wollten einen Spielabbruch provozieren, was im Nachhinein sich schon ziemlich als Humbug herausgestellt hat, zumindest dieses
Das war dieser angekündigte Fankrieg in Hoffenheim, ne?
Ja, da hat man sich vor allen Dingen eben auf einen Banner gestützt, wo die Fans eben gesagt haben, ja, ihr habt einen Krieg angefangen, den ihr nicht gewinnen könnt. Aber das ist halt so typische Fan-Rhetorik, Ultra-Rhetorik, man jetzt nicht überbewerten muss. Und die TSG-Geschäftsführung hat es eben als Anlass genommen, die Räumlichkeiten, in denen die Fans oder die aktive Fanszene ihre Materialien lagert, zu entziehen, die Akkreditierung zu entziehen. Und hat damit eigentlich einen Fanprotest ausgelöst mit Stimmungsboykott, der bis zum Spiel gegen Werder Bremen anhielt, wo man dann noch die ersten 18 Minuten und 99 Sekunden geschwiegen hat, bis man dann den Boykott beigelegt hat, pünktlich zur roten Karte von Stanley Nsoki, nach der alles bergab ging. Seitdem hat man sich wieder etwas zusammengerafft. Es gab noch eine sehr turbulente Wahl des neuen ersten Vorsitzenden. Das ist nämlich auch parallel noch vonstatten gegangen, dass schon vor der Entlassung von Alexander Rosen der erste Vorsitzende Christian Baumgärtner aus offiziell gesundheitlichen Gründen zurückgetreten ist und jetzt vom ehemaligen Sinsheimer Bürgermeister Jörg Albrecht ersetzt wurde, der auch sehr umstritten war, da er unter anderem für das Jugendförderkonzept von Dietmar Hopp jetzt arbeitet, für Anpfiff ins Leben und dort der Vorsitzende ist, direkt nachdem er in Sinsheim als Bürgermeister ausgeschieden ist. Seitdem gab es jetzt wieder Annäherungen zwischen den Fans und der Vereinsführung. Man spricht wieder miteinander, die Räumlichkeiten gibt's wieder für die Fans. Sie haben ihre Akkreditierung, soweit ich weiß, auch wieder. Und seitdem gibt's jetzt auch endlich wieder von der aktiven Fanszene zumindest Stimmung in Sinsheim und auch bei den Europa-League-Auswärtsspielen, auch bei den Bundesliga-Auswärtsspielen. Und man hat auch jetzt endlich die Personalfragen geklärt. Also es gibt Nachfolge für Alexander Rosen mit Andi Schicker, der bei Sturm Graz ja also sehr gute Arbeit geleistet hat, Sturm Graz gegen die Übermacht aus Salzburg mit zur Meisterschaft geführt hat und jetzt auch noch seinen Kompagnon Paul Peiduch nach Hoffenheim geholt hat, der jetzt technischer Direktor ist und Sportdirektor bleibt. Frank Kramer, der vorher noch Nachwuchsleistungszentrum-Chef war und dann quasi jetzt vorübergehend die Rolle des Sportdirektors übernommen hat und das jetzt auch dauerhaft tun darf. Also man hat die Position endlich geklärt. Frank Briel kommt auch als Geschäftsführer zurück. Man hat wieder einen Finanzgeschäftsführer. Und seitdem ist jetzt auch wieder ein bisschen Ruhe eingekehrt neben dem Platz. Und das geht ja auch ein bisschen einher mit einer positiven Entwicklung in den Ergebnissen zuletzt.
Puh, Gott, was ein Ritt. Louis, als ob du das beruflich machen würdest. wo stehen wir da jetzt gerade bei, also du hast jetzt gerade gesagt, es hat sich so ein bisschen befriedet, es ist ein bisschen Ruhe eingekehrt, man spricht wieder miteinander. Ich habe jetzt in den sozialen Netzwerken gesehen, dass auch am 31. ein Gespräch geplant ist mit den Fangruppierungen und Verein, soweit ich das richtig entnommen habe, im Fanhaus. Kannst du uns da noch was zu erzählen?
Ja, also es gibt auf jeden Fall diesen Fanabend am 31. Ich glaube, da geht es auch drum, dass man nochmal quasi berichtet von dem, was so die letzten Wochen passiert ist. Ich bin mir nicht 100% sicher, ob es nicht doch ausschließlich von der Fanszene ausgeht. dass sie berichten aus den Gesprächen auch mit dem Verein, weil es eben auch zwischen den Fans immer wieder Auseinandersetzungen gab, weil natürlich außerhalb der aktiven Fanszene viele auch kritisch gegenüberstanden, gegenüber der Protestform, gegenüber den Aussagen, die auch aus den Fan aus den Ultrakreisen kamen. Also da soll es jetzt nochmal diesen offenen Treff geben. Ich kann leider nicht vor Ort sein, muss mich dann da auf Berichte von Leuten, die vor Ort sind, verlassen.
Okay. Ding Dong, Werbung. An dieser Stelle möchte ich Werbung für unseren Sponsor machen. Die Kehrwieder Kreativbrauerei aus Hamburg unterstützt das Millanton VDS NDS-Team bei ihrem Podcast. Dieses Mal möchte ich euch das Übernormal Null vorstellen. Das UNN ist das erste deutsche alkoholfreie India Pale Ale. Vollgepackt mit fantastischen Aroma-Hopfensorten. Das ist einfach alkoholfrei, auch in lecker. Und ich sag euch, gönnt euch. Mehr zur Kehrwieder Kreativbrauerei und nochmal alle Einzelheiten zum UNN findet ihr unter www.kehrwieder.bier. Und denkt daran, dass ihr Bier bitte wie alle alkoholischen Getränke verantwortungsvoll genießt. Werbung Ende. Dann kommen wir jetzt mal langsam von den vom ganzen Chaos drumherum, was sich jetzt so ein bisschen abflaut, mal Richtung sportlich. Bevor wir das Spiel am Samstagnachmittag sprechen, lasst mal bitte über die eure Transferperiode sprechen. Du hast ja erzählt, die ist jetzt geprägt um die Geschehnisse rund um Rosen und Kramer, aber dennoch seid ihr ja tätig geworden. Ne? Ich habe auf einem bekannten Portal diverse Abgänge gezählt, wobei der von Maxi Bayer zum BVB sicherlich besonders schmerzen wird. Die weiteren Spieler, die ich da gezählt habe, waren so Justwan und Brooks. Die wechselten jetzt alle meist eine Klasse tiefer. Das ist jetzt der riesige Qualitätsverlust, glaube ich, im Kader. Aber ihr habt auch einige Neuzugänge. Adam Lotzek oder Alex Prass sind da auf jeden Fall zu nennen. Kannst du uns ein bisschen was sagen über die Neuzugänge und Abgänge?
Ja, also bei den Abgängen würde neben Maxi Bayer vielleicht noch Wout Weghorst, müsste man vielleicht noch nennen, der ja auch mit zu der Sturmachse gehört hat letzte Saison. Und dann hatte man natürlich die Problematik, die ja auch Alex Rosen so ein bisschen den Job gekostet hat, dass man sehr lange nicht aus dem Quark gekommen ist. Vor allen Dingen in der Defensive hat man dringend Neuzugänge gebraucht in der Innenverteidigung. Das konnte auch Frank Kramer jetzt nicht in dem gewünschten Maß umsetzen. Einige Leute, die man eigentlich schon nahezu fest verpflichtet hatte, sind dann kurz vor Schluss geplatzt wegen Verletzungen, die noch beim Medizincheck aufgefallen sind oder plötzlichen Sinneswandel. Und dadurch hat man jetzt am Ende mit Hranac und Chavez jetzt vielleicht die B- oder C-Lösung sich rangeholt. Hranac, der jetzt am Anfang noch gespielt hat und jetzt zuletzt gar keine Rolle mehr gespielt hat und Probleme hat anzukommen. Arthur Chavez genau umgekehrt, von denen hätte man gedacht, dass er erstmal noch lange braucht, weil er aus der zweiten portugiesischen Liga kam und jetzt aber zuletzt dann doch gegen Stuttgart ins kalte Wasser geworfen wurde und da so eine gute Figur abgegeben hat, dass er jetzt seitdem zweimal von Beginn an und einmal von der Bank kam. Also der hat sich schon deutlich besser gemacht. Und in der Offensive, da hat man dann schon eher die Wunschlösungen bekommen. Vor allen Dingen natürlich Alex Prass, der so der erste Neuzugang war, der da als linker Schienenspieler ja sowohl offensiv als auch defensiv unterwegs ist, aber vor allen Dingen viel Drang nach vorne mitbringt. Der hat noch ein bisschen schwankende Leistungen, muss schon noch in der Liga ankommen, aber ich finde vor allen Dingen seine Ansätze nach vorne sind sehr gut. Auf der anderen Seite Valentin Gendré, da habe ich mich zwischendurch gewundert, warum man so viel Geld für einen Außenbahnspieler abgibt, aber dadurch, dass Kader Žabek auch nicht mehr jünger wird und jetzt auch schon wieder öfters verletzt war, ist es schon ein sehr guter Neuzugang, also mit dem bin ich bisher sehr zufrieden. Flankt vielleicht noch ein, zwei Mal zu viel, wenn er weiter dribbeln könnte, aber der bringt ordentlich Tempo mit, der hat eine gute Zweikampfführung und nach vorne ist er auch richtig gut. Und Loschek genauso, der musste auch erstmal so ein bisschen ankommen. Eigentlich sollte er auch eine etwas andere Rolle spielen als in Leverkusen, dass er ein bisschen mehr in die Tiefe geht, was er in Leverkusen weniger gemacht hat, sondern eher wie Kramaric auch gerne mal sich fallen lässt. Aber zwei von solchen Spielern brauchst du eben nicht auf dem Platz. Und das sah jetzt gegen Heidenheim, fand ich auch schon deutlich besser aus. Also der war ja auch so der Rekordneuzugang.
Ja.
Und insgesamt muss man einfach bei allen Neuzugängen sagen, die kamen halt alle sehr, relativ spät, haben die Vorbereitung kaum mitmachen können. Und daher hat man bei allen so ein bisschen Geduld gebraucht. Und die Abläufe werden jetzt auch immer besser. Ich kann übrigens noch zum Fantreff nachliefern, also wie schon, weil ich es vorhin nicht 100% genau wusste, also das ist auf Einladung des Fanbeirats, des Fanverbands
Ah, okay.
und der beiden Ultragruppierungen, die ich vorhin genannt habe. Also es geht dann eher um eine Diskussionsrunde und auch Information seitens der aktiven Fanszene und weniger um den Verein.
Okay. Okay, dann closen wir das Thema. Der Wind für Materazzo wird auf Platz 15 ja auch schon etwas rauer. Und der wurde auch ein bisschen, öffentlich schon ein bisschen angezählt von den Medien. Die Unruhe bei der sportlichen Leitung hat da ja auch ihr Übriges getan. Lass uns mal auf die Spielweise von euch in dieser Saison schauen. Oder besser gesagt, die Spielweise von Materazzo. Was ist die Spielphilosophie von Materazzo, von der TSG unter Materazzo?
Also zu Beginn war er immer sehr, sehr pragmatisch, hat ist, glaube ich, auch von dem, was er selbst gerne sehen würde, oft abgewichen, einfach um das Team zu stabilisieren, weil er Hoffenheim ja auch im Abstiegskampf übernommen hatte. Da kann es auch mal vorkommen, dass man dann plötzlich gegen Schalke 04 auf Konter spielt und versucht, Schalke erstmal kommen zu lassen. Mittlerweile wird schon deutlicher, was er eigentlich selber sehen will, dass man eben sehr, sehr stringent nach vorne spielt, dass er auch ihm ist natürlich auch diese Dreierkette mit den hohen Außen wichtig, mit den Schienenspielern, wo er auch gerne viele Diagonalbälle sieht, Bälle hinter die Kette mit tiefen Läufen. Da war natürlich Maxi Bayer optimal für, der jetzt leider nicht mehr da ist. Was sicherlich so eine seiner Schwächen ist, die bisher aber auch gefühlt kein Hoffenheim-Trainer seit Nagelsmann irgendwie richtig unter Kontrolle bekommen hat, ist die Defensive. Da sieht man schon immer wieder. Ich meine, die eine Sache sind systematische Sachen, die kann man ihm ankreiden. Die andere Sache sind dann so individuelle Aussetzer, wo man sich fragt, warum gefühlt jeder Hoffenheimer Verteidiger pro Spiel mindestens einen so einen Aussetzer drin hat. Aber das ist auch schon so, dass er da gerne aktiv nach vorne verteidigt, gerne auch mal hoch anläuft. Jetzt auch gegen Heidenheim hat man auch wieder so einige Ballgewinne gefährlich in der gegnerischen Hälfte einsammeln können, und dass man natürlich immer wieder einen so einen Spieler hat, der dann aus der Dreierkette rausschiebt und vorne die Gegenspieler unter Druck setzt, und dann hat man ja immer noch zwei, die die Lücke schließen können. Das ist so klassisch Materazzo, gerne auch mal ein bisschen asymmetrisch, wenn man mit den Außenbahnspielern sich einer von beiden hochschiebt und der andere dann nach hinten ergänzt. Und was auch sehr typisch ist, dass man eben, wenn man dann die Seitenverlagerung spielt auf rechts oder links, dass dann der gegenüberliegende Schienenspieler auch mit in den Strafraum reinläuft und dann am zweiten Pfosten auf Flanken warten kann. Da hat man auch schon letzte Saison oft drüber Torerfolge feiern können. Ich erinnere mich da so an so ein Spiel gegen Mainz, was insgesamt sehr schlecht war, aber wo dann Kalajdzic am zweiten Pfosten noch auftaucht. Und das sieht man auch immer häufiger. Jetzt gegen Heidenheim war auch wieder Jeandré plötzlich beim Kopfballduell dabei.
Okay, also ich hatte im Vorwege habe ich ein bisschen über Materazzo recherchiert. Auf ballorientiert.de, dem Blog, wurde über ihn geschrieben, dass er für mutigen, dominanten, temporeichen Offensivfußball eigentlich stehen würde. Den von dir angesprochenen asymmetrischen Spielaufbau hat er auch genannt. Ihr habt auch einen relativ hohen Ballbesitz, ein Teil. Und was immer wieder auffällt bei seinen Spielen, diese Passquote von über 83%, fast 84%, was ja schon im Top-Drittel der Liga ist. Es sieht man das auf dem Platz sehr häufig, auch trotz dieser der schnellen Bewegung, dass man relativ viel und sicher passt.
Na, es ist ja auch immer die Frage, was für einen Gegner man hat und wie man das Spiel angeht. Also, Hoffenheim kann auf jeden Fall schnell umschalten und sehr vertikal nach vorne spielen. Aber gegen einen Gegner wie zum Beispiel Bochum, der dann sehr tief verteidigt, wird man das auch nicht jedes Mal umsetzen können. Und da hat man schon auch einen Ansatz mit Ball, wo ich finde, dass jetzt auch dass die Abläufe mittlerweile klarer erkennbar sind. Das war zu Saisonbeginn noch ein bisschen schwieriger. Jetzt gegen Heidenheim zum Beispiel habe ich sehr viele, sehr gute Passstaffetten gesehen, wo gerade Tom Bischoff ein belebendes Element ist, der da teilweise Schnittstellenbälle raushaut, jetzt auch gegen Bochum, wo du dich fragst, wie er den gesehen hat mit 19 Jahren. Manchmal, wenn man hoch angelaufen wird, dann überspielt man das Ganze natürlich auch gerne. Da kann man auch froh sein, dass man mit Olli Baumann einen Mitspielentorhüter hat, der dann auch die langen Bälle an den Mann bringt. Also da hat man schon verschiedene Schlüssel zum Sieg, aber ich glaube, so ein großer Faktor ist einfach, dass man, wenn man sich mal das Zentrum anguckt, da hat man mit Grilic, Kramaric, jetzt gerade Tom Bischoff, Grischa Prömel leider verletzt und dann noch Stach in der Abwehrkette, 4, 5 Leute, die alle extrem gute Passwerte haben, die eine extrem gute Übersicht haben und wo jeder Einzelne eigentlich das Spiel von vorne und von hinten aufbauen könnte. Und ich glaube, daher stammt auch so ein bisschen diese hohe Passquote und diese Stärke im Ballbesitz, wo man jetzt auch mittlerweile wieder ein bisschen mehr an Selbstvertrauen gewinnt.
Ah, okay. Selbstvertrauen steht nicht so für eure Abwehrkette, würde ich jetzt mal so behaupten, weil trotz der, ihr verteidigt ja relativ hoch und du hattest ja auch schon gesagt, ne, sofortiges Gegenpressing nach Ballverlust, um dann direkt asymmetrisch aufzubauen. Ihr steht jetzt nicht unbedingt für defensive Stabilität, ne? Ihr habt jetzt 17 Gegentreffer, nur Augsburg, Bochum, Kiel haben gleich viel oder mehr. Ist das euer großer Schwachpunkt?
Ja, eindeutig. Also klar, Defensive ist auch nicht nur die Aufgabe der hinteren drei oder hinteren fünf, sondern vom ganzen Team. Aber es rührt schon auch ein bisschen daher, dass man jetzt einfach seit Jahren es nicht schafft, eine konstante Dreierkette auf die Beine zu stellen, wo man sagt, den drei Spielern, denen vertraue ich und die spielen jedes Spiel. Sondern man hat immer wieder Leute dabei, wo immer irgendwo ein Aussetzer dabei ist. Jetzt zuletzt zum Beispiel Sandy Nsoki, der lange verletzt war, hat jetzt wieder von Beginn an gespielt, hat auch beim ersten Auftritt in der Europa League richtig gute Partie gemacht und dann gegen Werder sich nach 20 Minuten eine völlig unnötige rote Karte abgeholt. Und er steht so ein bisschen sinnbildlich für die ganze Defensivreihe. Da sind Spieler dabei, wo man immer wieder sieht, die können es eigentlich. Und dann hat man aber pro Spiel oder jedes zweite Spiel wieder irgendeine Aktion, wo man sich fragt, was war das jetzt schon wieder auch gegen Heidenheim. Akpoguma, der so 2, 3 Monstergrätschen rausholt, aber sich dann auch 1, 2 Mal komplett unnötig abkochen lässt. Und da ist nahezu keiner vorgefeit in der Hoffenheimer Defensivreihe und man wollte das ja eigentlich fixen in dieser Sommertransferperiode, aber hat es, wie gesagt, auch aus den Gründen, dass man eben dass Rosen erst nicht aktiv wurde und dass er dann entlassen wurde, hat man da erst sehr spät sich drum gekümmert.
Okay. Diese, sagen wir mal so, diese vielen Gegentreffer resultieren, also diese Resultate hast du jetzt genannt, woraus das resultiert. Das führt dazu, dass ihr auf Platz 15 steht und das kann ja eigentlich nicht euer Anspruch sein, zumal ihr ja jetzt gerade europäisch spielt. Wo geht eure Blickrichtung hin? Ist das so Richtung einstelliger Tabellenplatz? Da müsst ihr hin? Oder ist das dann, wenn ihr jetzt am Ende nach dieser Hinserie sagt, okay, wir greifen eine Rückserie an und wir versuchen auf jeden Fall Top 10 zu erreichen oder Top 12 reicht uns für die Saison. Wo geht's hin?
Also offiziell hatten sich auch die Gesellschafter Dietmar Hopp und der e.V. vor ein paar Jahren mal darauf geeinigt, dass man als Zielsetzung immer die Top 6 anpeilen will, was, wenn man sich das Budget auch anguckt, was ja trotz der finanziellen Unterstützung, ich glaube, gerade mal Platz 9 in der Liga ist, natürlich trotzdem ein bisschen ambitioniert ist und immer auch alles gut, richtig gut laufen muss, damit man wirklich da auch angreifen kann. Und nach diesem chaotischen Saisonstart wären, glaube ich, die meisten in Hoffenheim und im Rhein-Neckar-Kreis zufrieden, wenn man einfach im gesicherten Tabellenmittelfeld landet, weil mit der Dreifachbelastung natürlich jetzt auch das Ganze nicht einfacher wird. Ich glaube, erstmal versucht man jetzt einfach Stabilität zu gewinnen. Da wäre natürlich ein Sieg gegen St. Pauli wichtig, weil ihr ja sonst auch punktemäßig gleichziehen könntet. Und damit man möglichst früh aus diesem Abstiegskampf rauskommt und was dann noch möglich ist, das wird man sehen. Ich meine, man ist zwar auf Platz 15, aber man hat auch nur 5 Punkte Rückstand auf zum Beispiel Dortmund auf Platz 7, was ja in der meisten Zeit auch schon für Europa gereicht hat. Also es ist jetzt nicht so, als wäre es unerreichbar, aber ich aus meiner Sicht wäre mehr als zufrieden, wenn man einfach da jetzt erstmal unten rauskommt und sich dann irgendwo im Mittelfeld erstmal wiederfindet, bevor man da von irgendwelchen europäischen Ambitionen träumt.
Okay. Tabellenplatz 15 gegen 16, das ominöse 6-Punkte-Spiel. Wie wichtig ist das Spiel für die weitere Ruhe bei euch im Verein?
Also Materazzo hat jetzt auch vom neuen Sportgeschäftsführer an die Schicker erstmal sein Vertrauen ausgesprochen bekommen, aber es ist natürlich auch klar, dass man jetzt aus den Spielen, jetzt zuletzt Bochum, dann Heidenheim und St. Pauli möglichst mit 7 Punkten rausgeht. Gegen Heidenheim gab es jetzt einen Unentschieden, sprich gegen St. Pauli muss es eigentlich einen Sieg geben, auch einfach um jetzt ein bisschen, um die Ruhe, die so langsam einkehrt, auch zu stabilisieren und nicht direkt wieder Leute zu haben, die in Schnappatmung verfallen. Und sonst können es, ich meine, die nächste Länderspielpause ist dann Mitte November, wenn es dann wieder bis dahin bergab gehen sollte. Ich traue dem Braten noch nicht so ganz, auch wenn ich sehr froh darüber war, dass Andi Schicker auch bei seinem Antritt direkt sich hinter Materazzo gestellt hat, der ja vorher sehr lange auch in Frage gestellt wurde und wo man selbst trotz des Unentschiedens gegen Stuttgart nicht genau wusste, wie es jetzt für ihn weitergeht.
Okay, jetzt sind wir schon mitten im Spieltag. Zum Glück liegt Hoffenheim für mich so gut wie ums Eck, da ich ja in Wiesbaden wohne. Ich gehe mal davon aus, dass unser Blog super besucht sein wird. Hörte bereits, dass der ein oder die andere Fan und Fanin die direkt neben die anliegende Therme im Anschluss besuchen wird. Kommen wir mal zur Aufstellung bei euch. Bei den Verletzten, du hast gerade eben schon jemanden genannt. Gibt es eine weitere verletzte oder gesperrte Spieler?
Ja, Hoffenheim hat auf jeden Fall einen Dauerverletzte. Das wären Ozan Kabak mit Kreuzbandriss, Prisha Prüm mit Kreuzbandriss, Ilas Bebou, der ausfällt, und Fenole Becker. Und dazu kommt noch Lenz, der jetzt bisher kaum eine Rolle gespielt hat. Und Dennis Geiger, der immer wieder fraglich ist mit Rückenproblemen. Manchmal ist er dann wieder Mannschaftstraining und sitzt auf der Bank, dann ist er plötzlich wieder gar nicht dabei. Da weiß man nie so genau, ob er jetzt dabei sein kann oder nicht. Und Tom Bischoff wurde gegen Heidenheim angeschlagen, ausgewechselt. Ich sah jetzt erstmal nichts nach was Gröberem aus, aber ich wollte es mal erwähnt haben.
Okay. Wir müssen natürlich noch das Pokalspiel abwarten. Ihr spielt morgen gegen Nürnberg, ne? Um 20:45, glaube ich. Wir spielen gegen Leipzig am Dienstagabend. Mal sehen, wer da sich bei uns noch verletzt. Das oder alles erfahrt ihr dann bei Tim im Vorbericht oder an der Spieltags-PK von unserem Coach, die Donnerstag oder Freitag wieder sein wird. Was meinst du? Wir werden ja dann, wir erwarten den Gegner ja sehr gerne tiefstehend, versuchen dann so schnell umzuschalten. Wie geht ihr in so ein Spiel? Liegt euch das, ein tiefstehender Gegner, oder ist es eher so, dass ihr einen mitspielenden Gegner bevorzugt?
Also Hoffenheim hat schon die Mittel, so tiefstehende Gegner auch mal zu knacken, aber sie haben sich in der Vergangenheit auch schon oft die Zähne drin ausgebissen. Deswegen mag man es natürlich schon gerne, wenn man den Gegner locken kann und dann die Räume hinter der letzten Abwehrreihe nutzen kann, auch einfach mit so Spielern wie Bülter, die man dann da schicken kann, was jetzt auch zum Beispiel gegen Bochum sehr gut funktioniert hat, auch gegen Kiel direkt zu Saisonbeginn der erste Treffer der Spielzeit war. Daher wäre das natürlich trotzdem für die aus TSG-Sicht ein bisschen besser, wenn St. Pauli ein bisschen sich locken lässt. Ich denke trotzdem, dass Hoffenheim dann das Heft des Handelns in die Hand nehmen wird und viel Selbstversuch zu kreieren. Und gleichzeitig denke ich auch, St. Pauli dann versucht, zum Teil hoch unter Druck zu setzen. Also es könnte, was zumindest Ballbesitz angeht, sehr einseitig werden, wenngleich
Das
Hoffenheim
glaube ich auch.
auch sehr konteranfällig ist. Also wenn vor allen Dingen, wenn St. Pauli da mit viel Tempo kommt, ich habe am Wochenende war es jetzt vor allen Dingen Conte, der da am Ende des Spiels Hoffenheims Abwehr sehr viel Probleme gemacht hat. Man hat da zwar mit Nsoki und Okpogome jetzt nicht die langsamsten, aber die haben dann trotzdem noch Temponachteile. Da könnte man auf jeden Fall attackieren und an sich Hoffenheims Strafraumverteidigung ist sowieso immer mal wieder so ein bisschen Hühnerhaufen.
Wie gut, dass Dominic Kor unseren schnellen Spieler kaputtgetreten hat. Oh, danke nochmal. Was macht dich denn zuversichtlich, dass ihr gegen uns am Samstag punkten könntet?
Also gegen Heidenheim war natürlich schon Licht und Schatten, aber ich fand gerade nach vorne in der zweiten Hälfte hat man da auf jeden Fall sehr gute Abläufe erkannt und gleichzeitig, auch wenn man ein bisschen Glück mal wieder dabei war und Olli Baumann ein, zweimal wieder zu seiner Höchstform auflaufen musste, hat man ja trotzdem die Null gehalten, was ja nach den letzten Spielen auch mal was Positives ist. Also das nehme ich mit, dass man vor allen Dingen nach vorne jetzt klarere Offensivabläufe hat und gleichzeitig aber auch hinten endlich mal wieder zum ersten Mal in dieser Saison zu Null gespielt hat.
Okay. Ich persönlich bin sehr, sehr gespannt, wie es ausgehen wird. Lass dich natürlich nicht gehen, bevor du mir deinen Tipp für Sonntag genannt hast.
Bin da, glaube ich, ganz langweilig und sage einfach 2 zu 1.
2:1 für euch. Gut, ich tippe auf ein 2:0 für uns, weil ich glaube, wir sind dran. Ne? Die Null bleibt stehen und dieses Mal lösen wir uns endlich mal. Liebe HörerInnen, viel Spaß am Samstag, wo immer ihr das Spiel verfolgt. Und ich wünsche allen Auswärtsfahrern eine gute Anreise. Wir sehen uns im Blog. Zum NDS hört ihr dann Yannick. Und das nächste VDS gibt es mit mir dann gegen Bayer Leverkusen. Luis, vielen, vielen Dank für das nette Gespräch und die Zeit, die du dir genommen hast. Die letzten Worte dieser Sendung gehören dir. Bitte schön.
Ich bedanke mich mal wieder für die Einladung, freue mich auf ein hoffentlich für uns positives Spiel am Wochenende und wer in Hoffenheim oder in Sinsheim nicht so viel Spaß hat, dann kann danach am besten noch in die Altstadt nach Heidelberg gehen, dann sieht man sich vielleicht in der unteren Straße. Bis dahin.
Tschüss.